bevor wir anfangen zu kochen, halte ich eine kurze Präsentation über Indonesien, über indische Küche und natürlich genießt man dann währenddessen Snacks, ja, so die typisch indonesische Snacks. Und als ich dann die Workshop bei mir zu Hause mache, bei mir hängt ja diese große Landkarte von Indonesien und ich frage immer die Teilnehmer, war ein von euch schon mal in Indonesien? Dann die meisten haben gesagt, ja, ich war schon auf Bali. Dann habe ich da immer den Challenge ausgesprochen. Finde mal bitte Bali in der Landkarte.
Ja.
Ja, meinst du, wie lange man dann braucht, um bis überhaupt Bali gefunden hat? Weil Bali ist wirklich nur ein kleiner Fleck.
Ja.
Ja? So, kannst du ja nachher auch probieren.
Oh. Das mache ich aber, wenn hier alles, genau, alles aus ist. Oh, je.
Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Selamat Siang. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Erstmal vielen lieben Dank für eure Geduld. Es hat jetzt ein wenig gedauert, bis die neue Folge erschienen ist. Das liegt daran, dass ich meine Ausbildung zur freien Rednerin für Hochzeiten, Bestattungen und Kinderwillkommensfeste in den letzten Monaten gemacht habe. Aber das ist jetzt geschafft und jetzt geht es weiter. Vorneweg habe ich eine kleine Empfehlung für euch, denn wenn ihr hungrig seid, esst erstmal was und drückt dann Play, denn in dieser Folge wird es sehr, sehr lecker. Meine Gästin ist die wunderbare Andita Schirmacher. Andita stammt aus Indonesien und ist mit einer Mission unterwegs, nämlich die indonesische Küche in Deutschland bekannter zu machen. Ich hatte jetzt schon zweimal das Vergnügen, von Andita bekocht zu werden und muss sagen, es ist ein Skandal, dass die indonesische Küche hier noch so unbekannt ist, denn es ist wirklich absolut köstlich. Andita nutzt am allermeisten ihre Workshops, um ihre Mission zu erfüllen. Und wir sprechen darüber, wie ihre Workshops ablaufen, warum es unmöglich ist, die indonesische Küche zu definieren, welche Zutaten da auf keinen Fall fehlen dürfen und warum sie erst in Deutschland kochen gelernt hat. Ja, das war das leckerste Interview für mich bis jetzt überhaupt. Andita hat mich in ihrem Zuhause in Hattersheim mit Snacks verwöhnt und ich habe sie alle sehr genossen, wie ihr gleich hören werdet. Okay, fast genug gebabbelt. Bevor wir von Andita hören, kommt hier aber erstmal
der Ländersteckbrief.
Indonesien.
Einwohnerzahl.
Circa 280 Millionen. Indonesien ist damit das viertbevölkerungsreichste Land der Welt.
Landessprache.
Ist Indonesisch. Und Indonesisch ist die offizielle Amtssprache und wird damit landesweit in Schulen, in den Medien und auch in der Verwaltung genutzt. Spannend ist aber dabei, dass es für die meisten Menschen nicht die Muttersprache ist. Viele IndonesierInnen wachsen erstmal mit einer der über 700 regionalen Sprachen auf. Indonesisch dient deshalb vor allem als verbindende gemeinsame Sprache.
Hauptstadt.
Ist Jakarta. Jakarta ist die politische und wirtschaftliche Metropole des Landes mit über 10 Millionen EinwohnerInnen. Die Stadt kämpft aber mit massiven Problemen seit einer ganzen Zeit, wie Verkehrschaos und vor allem heftigen Überschwemmungen. Die Lösung ist, naja, pragmatisch wie auch ungewöhnlich. Es wird nämlich eine neue Hauptstadt namens Nusantara auf der Insel Borneo gebaut. Der Umzug ist schrittweise in den kommenden Jahren geplant.
Gut zu wissen.
Indonesien ist das Land mit den meisten Vulkanen weltweit und rund 130 davon sind aktiv. Einige haben die Weltgeschichte sogar beeinflusst, zum Beispiel der Krakatau, dessen gewaltiger Ausbruch im Jahr 1883 als lautestes Geräusch der Geschichte gilt und der das globale Klima verändert hat.
Das Sprichwort.
Sambil menyelam, minum air. Das bedeutet wortwörtlich beim Tauchen Wasser trinken, was auf Deutsch wäre zum Beispiel zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also zwei wertvolle Dinge gleichzeitig machen ohne Anstrengung. Das passt ganz gut zu, was ich mache, dass ich das Wissen über die indische Küche und Esskultur vermittle und gleichzeitig den Leuten auch glücklich machen, dass sie was Leckeres genießen kann.
Entfernung von Frankfurt.
Luftlinie sind es 11.100 Kilometer bis nach Jakarta.
Unterwegs in Frankfurt
sind laut Statistik 712 Menschen mit indonesischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Andita.
Herzlich willkommen bei Global Village 069, liebe Andita. Hi!
Vielen Dank für die Einladung, liebe Marie. Das hat mich so sehr gefreut.
Ich freue mich total, hier zu sein. Einmal, weil du so ein wahnsinnig warmherziger, spannender Mensch bist. Und ich freue mich so, hier zu sein bei dir zu Hause in Hattersheim, weil du als Snacks für mich hier wirklich ein traumhaftes indonesisches Privatbuffet gezaubert hast. Und wir werden jetzt gleich auch erstmal ein bisschen snacken und dann werden wir sprechen über deine Kochworkshops und was du alles machst. Also, was haben wir hier?
Also schade für die Zuschauer, dass sie dann nicht sehen können, auch vor allem nicht probieren können.
Ja.
Aber hier, Marie, habe ich dann auch ein paar Sachen sozusagen vorbereitet, nämlich so drei herzhafte Sachen und drei süße Sachen.
Mhm.
Einmal haben wir die herzhaften Sachen, die Risoles. Das ist so eine Art Ragout gewickelt in eine dünne Crepe, die dann auch paniert und frittiert. Das ist so eine Art, ja, so ein bisschen vom Form her, für die Zuschauer zu Hause zum Vorstellen, wie eine Frühlingsrolle.
Ja.
Aber es ist halt mit einem weicheren Teig und dann paniert. Das ist vom Geschmack her eher so, ich würde sagen, europäisch beeinflusst. Mhm. Das ist sehr, sehr, sag ich mal, nah zu europäischem Geschmack.
Mhm.
Und der zweite herzhafter Snack, das ist sogenannte Lemper. Lemper wird normalerweise mit Hähnchenfüllung gemacht, aber für dich, liebe Marie, habe ich natürlich eine vegetarische Füllung gemacht.
Dankeschön.
Das ist ein Klebreisröllchen, ne, wo der Klebreis mit Kokosmilch und Galganwürzel und Zitronengas und Kaffee-Limettenblätter gekocht. Und die Füllung besteht in dem Fall aus Kräuterseitlinge, so klein gehackt, mit Kokos, auch hier gekocht mit Schalotten, Knoblauch, Galganwürzel, Zitronengras. Und das Ganze umhüllt mit einer ganz dünne, sag ich mal, Eieromelette oder Crepe, nur aus der praktischen Gründe, damit nicht aneinander kleben. In Indonesien wird man das Ganze mit Bananenblätter umwickeln.
Mhm.
Da wir hier in Deutschland ja Bananenblätter sehr schwer kaufen können und dann auch dazu sehr teuer, finde ich sehr schade, wenn man das nur zum Wickeln sozusagen verwendet. Deswegen habe ich gleich eine essbare Hülle sozusagen vorbereitet.
Sehr gut.
Dann haben wir eine, ja, also ein Omelette indonesischer Art oder Padang-Art, das ist aus West Sumatra. Das ist ein Omelette, die dann auch sehr würzig, herzhaft mit Schalotten und Chili abgeschmeckt und dann noch mit gerösteter Kokosnuss geraspelt. Und in dem Fall habe ich als Füllung Tofu genommen. Normalerweise kann man auch andere Sachen als Füllung machen, wie zum Beispiel Pilze oder Hackfleisch oder was man eigentlich Lust hat zu kochen.
Mhm.
Genau. Das ist die Omelette Padang-Art. Das kommt aus West Sumatra. Wird normalerweise nicht unbedingt als Snack gegessen, sondern auch als Beilage zu einer Mahlzeit. Ne? Das kann man dann auch bestellen in Padang-Restaurant. Genau. Dann haben wir drei süße Snacks. Die eine ist Bubur Ketan Hitam. Das ist schwarzer Klebreisbrei, die ein bisschen mit Ingwer gekocht und dann schon ein bisschen gesalzen, gezuckert ein bisschen und wird serviert mit Kokosmilchsoße.
Mhm.
In Indonesien serviert man das auch zum Beispiel zum Frühstück, ja, oder auch also zum Snacken generell.
Mhm.
Genau, findet man, wenn man dann irgendwie in Indonesien in einem Hotel übernachtet, das ist es meistens auch serviert oder verfügbar als Frühstück neben der Reisbrei. Genau, der zweite ist sogenannte Talam. Talam ist ein, sag ich mal, puddingartiger Snack gemacht aus Tapiokamehl und Reismehl Und in dem Fall hier habe ich dann auch Sago-Perlen verwendet für die Optik und auch süße Jackfruit als, ja, als zusätzliche Komponente für die Süße, aber auch für die Textur. Ne? Das Ganze wird dann gedämpft mit Wasser, natürlich Kokosmilch. Und ja, das ist eine süße Variante. Es gibt tatsächlich auch Talam in herzhafter Variante, wo ja. man dann als Topping zum Beispiel eine Art geröstete, zerkleinerte Garnelenstückchen oder mit Kokos. Also das kann man auch okay. ganz gut herzhaft vorbereiten. Und ja, und zuletzt haben wir auch die Chiffon Cake. Das ist mittlerweile auch für mich sozusagen der Signature-Kuchen, weil ich dann immer wieder gerne serviere. Und das ist eine super fluffige Kuchen, das sieht halt ein bisschen hellgrün aus, nicht mit künstlicher Farbmittel, sondern die grüne ist aus der Saft von Pandanblätter. Pandan ist diese, ja, so längliche Blätter, die man in Südostasien auch sehr viel verwendet zur Herstellung von Süßspeisen.
Ah ja.
Genau, und meistens ist halt die Kombination mit Kokos und Pandan, daher bei dieser Talamkuchen ist auch ein bisschen Grüne dabei, das ist nämlich auch aus dem Pandansaft.
Ah ja.
Sozusagen, genau, und in dem Fall ist auch der Chiffoncake mit Kokosmilch und Pandansaft.
Das ist der Wahnsinn.
Genau.
Und ich muss wirklich sagen, also das Dieser Tisch, wohlgemerkt, das sind Snacks. Ne, das ist jetzt, du hattest mich gefragt, ob du Snacks vorbereiten sollst. Und für mich geht das als Festmahl für mehrere Personen durch. Und was ich wirklich interessant finde, ist, von dem, was du gerade beschrieben hast, das sind wirklich zum Teil Zutaten und Zubereitungsarten, die ich sonst nirgendwoher kenne. Und ich kenne an sich ganz gut die asiatische Küche, die vietnamesische, die Thai, die indische Küche, die japanische kenne ich ganz gut, aber das ist wirklich alles neu für mich und ich kann nicht erwarten, dass wir jetzt parallel zum Gespräch einmal reinhauen.
Ja, dann
sehr schön.
Okay. Dann greif doch mal zu und dann erzähle ich dann auch ein bisschen, okay. warum für dich alles neu ist.
Also,
ja,
wo, da, damit
klar, kannst du auch das damit anfangen. Ja,
okay.
genau.
Sag mir mal, das ist das wie die Frühlingsrolle.
Genau, das Gericht heißt Risoles.
Mhm.
Und Risoles ist, wie gesagt, es ist halt Ragout, gefüllt mit Ragout ja, und dann umwickelt mit so dünne Crepe, die dann paniert und frittiert. Und ich glaube,
super.
Das ist eher so sehr europäisch. Ich glaube, es gibt auch so ähnliche Gerichte hier in Europa. Ich habe, glaube ich, zuletzt in Polen auch welche gesehen. Zumindest sah dann wirklich so ähnlich aus. Genau, und es ist ein ganz normal Gewürz. Relativ mild, gekocht mit Milch auch und dann nur gewürzt mit einer Prise Muskatnuss, also fein gerieben und auch etwas Nelken. Also die Nelken wird dann mitgekocht.
Mm.
Aber sonst ist es halt, wie gesagt, sehr mild, sehr europäisch.
Ja.
Weil es ist so, dass natürlich für die Deutsche ist halt perfekt, so zu essen.
Ja.
Ein Indonesier würde das als vielleicht zu mild bezeichnet, isst man das auch mit Chilischote. Das heißt, wenn man dann in Indonesien Risoles isst, hält man normalerweise das Risoles in einer Hand und in der anderen Hand hat man dann eine Chilischote. Und man beißt das auch abwechselnd, um auch diese pikante, kickende Geschmack auch in den Mund zu haben, zu den milden Gericht.
Wir haben beim Vorgespräch auch darüber gesprochen und ich habe ein kurzes Video von dir gemacht, wie du einfach so eine Chilischote isst. Ich werde das auch auf Instagram teilen und ich werde auch die Fotos hier von diesen Snacks auf Instagram teilen. Also ich glaube, diese Schärfe, da wäre ich, glaube ich, raus. Aber alle anderen Aromen, genau, das ist total mild. Hier ist Gemüse drin. Das ist auch gar nicht schwer. Das ist so wirklich so wie so ein leichter Snack zwischendurch.
Genau.
Ne?
Ja.
Und das andere, was natürlich sofort mir ins Auge sticht, ist, dass auch mehreren Speisen hier dein Logo wunderschön drauf ist. Auf dem Kuchen und da hinten auch den Rollen, die ich als nächstes probieren werde, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe.
Lamper.
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 Anditas Culinary Inspirations. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, genau. Anditas Culinary Inspiration ist geboren sozusagen oder habe ich gegründet in 2022. Das ist eigentlich ja eine Bemühung von mir, die indische Küche in Deutschland bekannter zu machen. Aber warum dieser Art, diese Form. Es ist so, dass die indonesische Küche in Deutschland ja noch sehr unbekannt ist. Hast du ja selber gesagt, dass es dann alles irgendwie für dich neu ist und auch die Kochart und Zutaten.
Total.
Ja, und es ist halt leider so, dass es nicht so viele Restaurants gibt in Deutschland. Es kann auch sein, dass es dann natürlich ein Restaurant zu betreiben, ist es ja auch keine einfache Unternehmen. Ne? Das ist ja wirklich sehr, sehr kompliziert. Und ja, und dann habe ich aber trotzdem gedacht, das wäre doch sehr schade, wenn die Deutsche die indische Küche nicht kennen, nur weil es keine indonesische Restaurant in der Nähe ist.
Auf jeden
so.
Fall.
Da versuche ich natürlich auch diese, in Anführungszeichen, Limitierungen zu befreien, indem ich dann dachte, okay, ich bin zwar kein gelernter Koch, aber ich kann ein bisschen kochen. Und deswegen dachte ich, warum teile ich nicht das Wissen, was ich habe, mit den Leuten, die da auch Interesse haben, auch selber zu kochen und kennenzulernen, damit sie wiederum auch nicht abhängig sind, ob es ein indonesisches Restaurant in der Nähe gibt oder nicht. Ne? Das heißt, sie können auch diese leckere Küche mit ihrer Familie, mit ihren Freunden teilen. Und so ist das Anditas Culinary Inspiration geboren, mit dem Schwerpunkt auf indonesische Kochworkshop. Aber natürlich, wenn man dann mich fragt, ob ich dann auch alles andere mache, wie zum Beispiel Produktwerbung, Produktpromotion oder Produkteinsätze, das mache ich auch, solange ich dann sozusagen dafür stehen kann. Ne? Ja. Primäres Ziel ist aber tatsächlich, die indonesische Küche in Deutschland bekannter zu machen, in Form eines ja so Kochworkshops, wo jeder wirklich dann selbst die Hand anlegen kann und probieren kann, damit man dann auch das Wissen irgendwie hängen bleibt. Rezepte gibt es sowieso dann dazu. Mhm. Ja, und dann noch gute Zeit genießen mit Gleichgesinnten, die dann auch zusammen kochen.
Fantastisch. Ja. Ich probiere direkt das nächste.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Das war das mit den Kräuterseitlingen, ne?
Ja, genau. Kräuterseitlingen und Kokos. Genau, damit ein bisschen Volumen. Das ist, muss ich sagen, eine relativ gehaltvolle Snack. Aber.
Was jetzt ist schon eine spannende Kombination. Entschuldigung. Eine ganz schlechte Angewohnheit, mit vollem Mund zu sprechen. Das hat meine Eltern konnten mir das nicht abgewöhnen. Das ist eine total spannende Kombination mit dem herzhaften Pilzgeschmack und dann dem süßlichen Kokosnussgeschmack. Aber das ist nicht penetrant süß. Das ist alles total harmonisch. Und aber ganz anders als, wie gesagt, andere asiatische Küchen, die ich so kennen würde. Ne? Also es ist total spannend und exotisch und aber manchmal hast du ja exotische Küchen, an die du dich gewöhnen musst. Ne? Ich weiß doch, als ich zum ersten Mal Sushi gegessen habe, dass ich so dachte, oh, okay, interessant, aber mittlerweile liebe ich's. Aber hier denke ich nehme so einen Bissen und denke, oh, das ist ganz anders und ich bin sofort drin.
Zugänglich. Das ist ein sehr, sehr zugänglicher, unaufdringlicher Geschmack. Ja. Ja? Also gerade diese Lemper zum Beispiel, das ist Lieblings. Ne? Also das ist in jeder Kochworkshop, jede, die das probiert hat, hat gesagt, das ist ein so tolles Snack. Ja, das ist wirklich auch irgendwas, was man flexibel gestalten kann. Sprich, man muss nicht irgendwie, also man kann vegetarisch füllen. Also das Original ist normalerweise, wie gesagt, mit Hähnchenbrust. So die Art und Weise, wie ich das mache, würde ich auch nie als authentisch bezeichnen, weil normalerweise, wenn ich in Indonesien Lemper kaufe, ist das Fleisch eigentlich relativ mild und auch sehr hell. Und wie du siehst, die Füllung, auch wenn es dann bei mir mit Hähnchenfleisch gemacht wurde, ist genauso braun, weil ich röste das Ganze sehr gerne lange, weil dieses Röstaroma für den Kokos und für das Gargut, ob es Pilze oder Hähnchen ist, das ist einfach unschlagbar. Ne?
Ja, genau. Und das hat so eine ganz tolle Konsistenz auch. Das ist so richtig, wie sagt man auf Deutsch, chewy.
Ja,
ne? Also dass ich so merke, ich das so richtig was Gehaltvolles. Genau, aber auch ohne zu schwer zu sein. Ich finde es auch nicht zu mächtig. Ich finde es einfach, es ist so ein richtig, wenn ich so das Nachmittagsloch im Bauch habe, und das habe ich jeden Nachmittag, dann hätte ich sowas gerne.
Ja, also da wärst du eigentlich glücklich, wenn du in Indonesien lebst, weil in Indonesien wird ja ständig gegessen.
Mhm.
Ah, es gibt ja dann, wie gesagt, neben der 3 Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittags und Abendessen, gibt es ja dann auch die Zwischenmahlzeiten. Also das ist ja zwischen der Frühstück und Mittagessen, da sind Zwischenmahlzeiten. Und zwischen den Zwischenmahlzeiten gibt es halt die Snacks. Ja. Und deswegen, Indonesien ist ja auch bekannt als Naschvolk. Ne? Das wird dann wirklich rund um die Uhr gegessen. Also das Essen hat so eine hohe Stellenwert in Indonesien. Mhm. Ja, und deswegen Essen ist sehr wichtig in Indonesien, ja, in der Gesellschaft, egal, ne? So, ja.
Ich finde dieses Wort so schön, Naschvolk. Ich finde das so süß. Ich habe es noch nie gehört und ich finde, das ist aber so lebensfeiernd und lebensbejahend und ja, Essen verbindet einfach. Ja.
Ja, das stimmt.
Und ist es auch das Feedback oder was für Feedback bekommst du dann eben von den Workshop-Teilnehmern?
Also bis jetzt habe ich ja tatsächlich sehr viele Leute sozusagen das indonesische Essen zum ersten Mal sozusagen vorgestellt. Und egal, ob es ist durch das Workshop oder durch andere Gelegenheiten zum Probieren, also es gibt bis jetzt keiner, der gesagt hat, also der Geschmack ist nicht für mich. Ne? Also das ist wirklich, wie gesagt, das so sehr zugängliche, unaufdringliche Geschmack, das einfach lecker ist. Und es mangelt nicht an Geschmack, es mangelt an Gelegenheit, dass die Leute probieren. Ne? Und das ist dann, was ich dann, wie gesagt, ich würde mir selber sehr enttäuschend finde, wenn ich das nicht schaffen sollte, das noch mehr sozusagen unter die Leute zu bringen.
Ja, du bist ja auf dem, was heißt, du bist auf dem besten Weg, du bist schon da, würde ich sagen. Und es wird nur einfach besser und besser. Und die Infos über die Workshops und generell, was du machst, du bist ja sehr arbeitsaffin, sage ich jetzt mal, weil du machst das alles ja nebenberuflich. Du bist ja eigentlich Marketing-Expertin. Und das merkt man, weil du wundervoll auch auf verschiedenen Kanälen sprichst über deine Arbeit. Wo kann man da Infos finden?
Ich bin sehr, sehr aktiv in Instagram vor allem, weil das ist einfach, ja, so irgendwas, was man dann mühelos, ohne Anstrengung in meine begrenzte Zeit sozusagen einfach aktualisieren kann. Ich poste ab und zu die Termine zu dem Workshop dort und auf meiner Website. Bedarf natürlich regelmäßige Aktualisierung, aber werde ich dann natürlich auch die Informationen auch posten. Im Moment habe ich das noch nicht geschafft, das zu machen, aber in der Zukunft sollte es regelmäßige Updates kommen. Mhm. Genau, ansonsten die Informationen zu dem Workshop, Termine, werde ich dann, denke ich mal, alle 2 Monaten oder 3 Monaten aktualisieren, jeweils für die nächste 3-4 Monate. Also ich habe jetzt Termine bis Mai schon festgelegt und ich habe einen Kochworkshop-Location-Partner hier in der Nähe in einem schönen Küchenstudio. Die Informationen findet ihr alles in der Instagram oder in der Webseite.
Perfekt. Und das ist anditasculinary.com, ne?
Genau. Die Website lautet www.anditas-culinary.com. Und über Instagram findet ihr entweder mit Andita Schirmacher oder anditas-culinary.
Super. Und das früher warst du als Cake Lover Frankfurt unterwegs, richtig?
Ja, das stimmt. Also meine alte Name war Cake Lover Frankfurt, weil ich tatsächlich, bevor ich dann aktiv gekocht habe, hatte ich sehr viel gebacken. Ich habe damals sogar den Wunsch, ich möchte gerne so gut sein in Kuchenbacken, Tortenbacken, Pastries und so, dass ich dann auch einige Jahre vertieft habe und selbst beigebracht habe. Und ja, ich glaube, die Leute freuen sich auch, wenn ich dann Kuchen mitbringe und so. Die sehen halt schön aus und ich sage ja auch immer, ich sorge dafür, dass es nicht nur lecker schmeckt.
Nein, das kann ich verstehen.
Genau.
Also, es schmeckt, wie es aussieht. Fantastisch, ja. Ja.
Genau, und deswegen, ja, dann habe ich dann irgendwann mal doch in Richtung Kochen übergewandert, weshalb ich dann gesagt habe, okay, auch im Zuge von der Gründung von Anditas Culinary Inspirations habe ich dann den Namen geändert,
ja,
zu Anditas Culinary, weil, ja, also ich möchte gerne auch Leute inspirieren mit der indonesischen Küche vor allem.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wer jetzt traurig ist, dass hier nur Audio ist, es gibt ja auch mehrere TV-Reportagen über dich, die man finden kann in der Mediathek oder auf YouTube. Ne, du warst ja erstmal beim Ali Göngemüs bei Kochs Anders.
Richtig, das ist ein Beitrag von Hessischer Rundfunk. Genau, die Serie heißt Koch's anders. Das war nämlich andersrum. Ich war nicht bei Aile Gürms, sondern Aile Gürms war bei mir.
Du hast recht, natürlich. Du hast vollkommen recht, ja klar.
Genau, also das, ich glaube, das Konzept von der Sendung zu der Zeit, das war ja schon in 2021, ne? Das ist noch in der Pandemie. Und das Konzept der Sendung war, dass Aile Gürms als nicht Hesche nach Hessen reist und er wird bekocht von der hessischen Bevölkerung. Die ersten Folgen waren irgendwie hessische Küche und dann irgendwann mal, wahrscheinlich nachdem er alle hessische Küche probiert hat, hat der Sender überlegt, okay, machen wir jetzt ein bisschen anders. Und zwar fangen wir an, auch nicht nur mit hessischer Küche, sondern internationaler Küche in Hessen.
Ja,
genau. Und da hat das geklappt mit der Vorschlag und der Vorstellung von der Sendung, dass Aile Gürms dann irgendwann mal bei mir zu Hause steht, hat mein Essen probiert und am nächsten Tag hat er dann auch was Ähnliches gekocht, was auch super geschmeckt hat. Aber das war sozusagen der erste Fernsehauftritt. Ja, und dann damals gab es dann schon sehr positive Feedback auch. Ne? Und,
ja.
Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann diese Kochworkshop auch angefangen habe, weil die Leute haben tatsächlich angeschrieben, ja, wo ist denn dein Kochworkshop? Wie kann man das mitmachen? Ne? Und dann habe ich dann gemerkt, dass der Interesse auch da war. Ich habe angefangen mit Online-Kochworkshop, weil damals noch während der Pandemie, ja, und weil ich ja dann auch mehr oder weniger schon ein, zwei, dreimal mit unserem Team auch sozusagen solche Abendevents so gemacht haben mit Zusammenkochen und zusammen genießen, ja, habe ich dann halt erweitert sozusagen. Aber dann irgendwann mal war Pandemie vorbei und ist auch schön, dass man wieder sehen kann. Ja, und so entstand dann diese Offline-Kochworkshop bei mir. Genau, das war dann die Koch-anders-Zeit.
Genau, ja, ja. Was ich ganz spannend fand und was ich bei dich gelernt habe, ist, dass du kein Koriander magst.
Stimmt, also ja, ich mag kein Koriander grün, ne? Also
ja, ja.
Koriandersamen wird ja verwendet ganz oft, aber Koriander grün. Aber ich habe gehört, das ist irgendwie so was Genetisches, kann das sein?
Richtig, das ist, und das fand ich total interessant, weil ich liebe Koriander, aber ich kenne ganz viele Leute, die das genau nicht essen können. Und ich glaube, da redest du ja auch drüber, dass viele Menschen Angst vorm Unbekannten haben und Berührungsangst haben. Und ich denke immer, dass viele Deutsche oder viele Westler, die kein Koriander mögen, Angst vor unbekannten asiatischen Küchen haben, weil die denken, oh, da ist ja überall Koriander dran. Und jetzt einfach nur, ich erwähne das, weil das stimmt ja nicht. Ne, hier, ne, genau, das, also das zum Beispiel einfach nur, es kann bestimmt irgendwo dran sein, aber es muss nicht.
Ja, ich kann sogar sagen, das ist, also wenn man auch fragt, ne, so was, wie unterscheidet überhaupt indische Küche, wie zum Beispiel mit thailändischer Küche oder vietnamesischer Küche, es ist eine der Merkmale zum Beispiel, dass es dann, es gibt zwar indische Küche, die mit Korianderblätter sozusagen halt so abgeschmeckt oder serviert ist, aber ich würde sagen, also ich habe überhaupt kein Problem in Indonesien, Gerichte zu finden ohne Korianderblätter, weil die sind entweder auch separat serviert oder auf jeden Fall, das ist nicht was, was man dann so oft finden kann. Also anders wie bei der thailändischen Küche oder vietnamesischen Küche, wo man dann wirklich so ganze Garten von voller Korianderblätter, glaube ich, auf dem Teller hat.
Genau. So, ich esse jetzt weiter vom. Was ist das nochmal?
Das ist ein Omelette, Padang-Style. Padang ist ja der Hauptstadt von West Sumatra. Das ist auch, wo der Rendang herkommt. Das ist ein bekanntes Gericht. Und ich bin mal gespannt, ob es zu scharf ist für dich. Das ist tatsächlich auch mit ein bisschen Chili oder geht gerade so von der Schärfe.
Nee, super.
Merkt man dann auch diese geröstete Kokos-Geschmack?
Das ist total super. Wobei jetzt, nach dem Schlucken, so im Nachgang, kommt so ein kleiner Kick.
Ja.
Aber der ist total angenehm.
Also,
weil ich bin ein bisschen, nee, ich bin nicht super empfindlich, aber ich kann nicht asiatisch scharf essen, aber europäisch scharf ist okay. Und das ist genau die richtige, das richtige Level. Und das ist auch wieder so angenehm in der Konsistenz, verschiedene Konsistenzen, auch mit dem Kokos. Und das ist so ein bisschen wie eine, ist das Frittata?
Ja, genau, so ähnlich
wie eine Frittata.
Genau, ähnlich wie Frittata eigentlich.
Total toll. Ja. Richtig und so richtig schön, oh, einfach so ein Snack, ein richtig guter Snack.
Ja.
Oh, wie toll.
Ja, und apropos der Fortsetzung von der TV-Auftritte.
Ja.
Genau. Das war ganz witzig, weil dann, also die Autorin, die damals diese Sendung mit Ali Güngümüz gemacht hat, hat mich dann innerhalb von HR weiterempfohlen. Und so kam es dazu, dass ich dann im September 2024 wieder so eine kleine Produktion mit Hessischem Rundfunk hatte. Natürlich, wenn ich dann so gefragt bekomme, dann sage ich immer ja. Ne? So.
Sehr gut, ja.
Also, egal wie, Hauptsache erstmal ja. Und das war tatsächlich auch eher interessant, weil ich die Gelegenheit auch hatte, oder ich wollte es so haben, erstens, dass es dann gleichzeitig auch zu der Zeit ein Kochworkshop von mir stattgefunden hat. Das heißt, es gab auch Dokumentation über wie, erstmal natürlich zu Hause, weil das ist ja nur mit meinen Kollegen, ne, so mit meiner Bekannte so abläuft. Und dann gab es aber auch die Gelegenheit, dass zu der Zeit parallel die Frankfurt Coffee Festival stattgefunden hat, weshalb ich mit dem Herr von Hessischen Rundfunk auch dahin gegangen sind, auch die indonesische Kaffeeröster Stand besucht haben und gleichzeitig der damals ehemalige Generalkonsul, der den Beginn in Frankfurt. Ich kenne ihn auch ganz gut und da hat er dann auch mehr oder weniger bestätigt, dass durch das Essen ist es eigentlich sehr, sehr einfach, eine Kultur oder eine Nation kennenzulernen. Ne? Ja. Und das ist, finde ich halt auch ganz gut. Und genau, dann haben wir das Workshop, das Kaffee und dann, was auch am nächsten liegt, ist natürlich die Gewürze. Das heißt, ich habe ja auch meinen, sag ich mal, Gewürzlieferant meines Vertrauens, der nur Bio-Gewürze auch importiert in Indonesien. Den habe ich auch eingeladen in dieser Workshop und somit sieht man ihn auch, also wie er dann auch die Gewürze erklärt. Also das war eigentlich sehr, sehr schöne Sendung. Das war tatsächlich eine sehr informative Sendung, dass man dann über, ja, über indische Küche oder über mich halt auch, sage ich mal, kennenlernen kann.
Das heißt Kochstories hieß das.
Kochstories,
ja, genau. Das ist so eine schöne Reportage. Ich muss sagen, man lernt so viel. Zum Beispiel war mir nicht klar, was für einen hohen Stellenwert Kaffee auch hat in der indonesischen Kultur. Und das war ganz spannend zu sehen. Und man sieht auch so schön deine Freundschaft mit deinem besten Freund Steffen.
Ja.
Das ist eine unfassbar schöne, herzerwärmende Szene, wo man eben auch sieht, du kochst wahnsinnig gern für Steffen, für deinen Ehemann Henning. Deine Nachbarn, glaube ich, kriegen auch ziemlich viel Essen mit. So.
Ja, ich habe glückliche also, Nachbarn, ja.
Also die Reportage, die empfehle ich sehr. Das ist einfach wie so ein Mini-Urlaub, gerade wenn der Sommer noch ein bisschen auf sich warten lässt.
Ja, genau. Das ist noch in der Mediathek zu finden.
Das ist toll.
Genau, ARD-Mediathek.
Ja. Und dann warst du ja jetzt zuletzt auch bei Vox, bei Melzers Meisterklasse, richtig?
Ja, das stimmt, genau. Und ich wurde gefragt, ob ich dann nicht bewerben möchte. Und na, du kennst mich, Marie, ich bin halt jemand, der sagt, okay, alles, Hauptsache die indische Küche vorstellen. Ne? Und das ist ja sozusagen meine Motivation, auch, sag ich mal, zu bewerben und da mitzumachen. Und ja, aber du kennst ja halt diese Sendungen, diese Unterhaltungsformate, das sind dann alles auch sehr kurz, ne? Das heißt, und es waren ja auch sehr viele andere Teilnehmer, andere Persönlichkeiten und es wird dann nicht so viel gezeigt, wie ich dann gerne hätte, wie zum Beispiel bei der Kochstory. Natürlich kann ich, glaube ich, auch nicht erwarten, verstehe ich ja auch vollkommen, ne? Das heißt, also man kann trotzdem viele Leute erreichen, ja, mit diesem Format zumindest, dass die Leute weiß, dass ich existiere. Viel Indonesisches zu, sag mal, erleben, ging in der Sendung wahrscheinlich aus Zeitgründen oder Konzeptgründen nicht. Ne? Nichtsdestotrotz bin ich dann natürlich mega dankbar. Ne? Also in so eine große Produktion mit Tim Melzer, also der ist ja der Fernsehkoch überhaupt. Ne? Und dadurch habe ich dann so viele nette Menschen kennengelernt. Die anderen Kandidaten sind wirklich, wirklich sehr toll, sehr, sehr freundlich. Das war überhaupt keine komische Persönlichkeiten, die ich dann kennengelernt habe. Ne? Und dann auch diese ganze hier große Namen, die sind ja so Promis für mich, ja, so wie Tim Melzer selber oder Gennaro Contaldo, das ist ja der Mentor von Tim oder Jan Hartwig, das ist eine der besten Köche der Welt, Andreas Caminada, ne? Das ist Also ich bin super dankbar. Und letztendlich, die Leute, die wirklich Interesse haben, die indische Küche kennenzulernen und mich gesehen haben, die haben mich auch kontaktiert. Ich habe auch sehr viele positive Nachrichten bekommen dadurch und auch also hochwertige Anfragen, ne, so für Kochworkshop. Deswegen, also das ist also auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, ja.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich so, du hast keinen Einfluss darauf, was nachher rausgeschnitten wird, aber das ist eine Plattform, das erreicht so ein großes Publikum, das ist deiner Mission, die indonesische Küche in Deutschland bekannter zu machen, auf jeden Fall riesen, riesen Dienst erweist. So, das ist wirklich toll.
Ja.
Das ist toll.
Doch, doch.
Ich möchte noch mal tiefer einsteigen in die indonesische Küche an sich. Wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, wie die sich unterscheidet von anderen asiatischen Küchen. Aber ich möchte jetzt mal ein bisschen drüber sprechen, was sie wirklich ausmacht. Und vorher möchte ich aber ein bisschen drüber sprechen, wie das Land Indonesien aufgestellt ist und warum es praktisch unmöglich ist, das habe ich von dir gelernt, zu sagen, die indonesische Küche gibt es nicht, denn Indonesien ist ein großes Land. Kannst du mal ein bisschen Crashkurs geben? Wie groß ist Indonesien?
Genau. Also das ist wirklich sehr interessant, dass trotz der Größe, ne, geografischer Größe, Indonesien in den Landkarte der meisten, viele Deutschen eigentlich noch irgendwie wie vernebelt ist, ne? So, das ist wirklich so wie, ja, okay, es gibt ein Land, das heißt Indonesien, aber wie groß das ist oder wie, also, ne, wo genau das ist, man, das ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie Vietnam oder Thailand und so, ne? Und wenn ich aber erzähle, was ist eigentlich, dass Indonesien der viertgrößte Bevölkerungsland der Welt, dann, genau, die Augen wären dann so groß, der Kinn runtergefallen. Man glaubt es nicht, man weiß es nicht. Mhm. Ne? Und das finde ich dann wirklich sehr, sehr schade, erstmal das. Und wenn ich dann sage, Indonesien hat ungefähr 17.000 Inseln und 8.000 davon bewohnt. Ja, die Insel, die Indonesien sind, gehört zu der 20 größten Insel der Welt. Ja, so zum Beispiel Papua, also gut, man teilt ja dann Papua, Neuguinea und West-Papua, die zu dieser gehört, ist der zweitgrößte Insel der Welt. Borneo zum Beispiel. Klar, wir teilen das auch mit Malaysia und mit Brunei Darussalam, aber der große Teil gehört zu Indonesien. Das ist der drittgrößte Insel der Welt. Ja, wir haben Sumatra. Das gehört allen Indonesien und das ist der sechstgrößte Insel der Welt. Ja, das sind wirklich, also Indonesien hat 1, 2, 3, 4, 5 größte Insel, also die dann zu der 20 größte Insel der Welt gehören. Ne? Und trotzdem hat man da nicht so wirklich die Vorstellung. Ne? So, oder Indonesien ist auch der viertgrößte Kaffeeproduzent der Welt und keiner kennt
keiner
das.
Keiner weiß,
ne?
Das.
Ja, das ist halt sehr schwierig, wenn man fragt, ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Erstens, Indonesien ist ein sehr, sehr relativ friedvolles Land, was bedeutet, man will nicht flüchten aus Indonesien. Ne? Es gibt keine Flüchtlinge aus Indonesien. Ja, wir sind auch kein Boat-People. Also, wenn man die Leute gehen nicht irgendwie aus Indonesien in ein Boot mit der ganzen Clan oder dem ganzen Dorf, ja, irgendwo hin. Die bleiben halt in Indonesien. Warum müssen die dann auch gehen? Diese Indonesien ist groß genug für alle 280 Millionen Einwohner.
Ja.
Genau. Und auch, also ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt sehe, wie teilweise die Leute in Dörfern in Indonesien so wenig haben, die sind nicht unglücklich. Die sind zufrieden mit ihrem Leben. Die haben ein Stück Land, dann ihr Viecher, ne, so ein bisschen Feld, wo sie dann irgendwie die Sachen so anbaut. Das ist einfach ein zufriedener Volk. Die Leute, die dann nach Ausland gehen, wie ich damals zum Beispiel, die sind zum Beispiel Studenten. Oder halt mittlerweile gibt es auch sehr viele Azubis aus Indonesien, gerade in handwerklichen Bereich. Ne? Das sind halt Leute, die dann entweder, also vielleicht mit einem Deutschen verheiratet, ja, oder halt wegen Studium oder wegen Ausbildung hier nach Deutschland kommen. Ja, oder das war dann auch, glaube ich, gab es auch vor ein paar zig Jahren die Zeit, wo viele Pflegekräfte aus Indonesien dann auch gekommen sind, ne? So. Und, aber das war's, ne? Also es gibt nicht so viele Leute selber in Deutschland. So. Wenn diese Leute sowieso vielleicht dann in der älteren Generation vielleicht unter sich bleiben und so, ne? Also nicht so viele, sag ich mal, Sozialleben mit Deutschen, also sprich keine Touchpoints spielen, woher soll denn die Deutsche auch kennen? Ja.
Ja.
Ich habe auch versucht zu analysieren. Also entweder man hat Geschäfte mit Indonesien, dann kennt man Indonesien, also Deutsche, ne? So. Deutsche, die dann mit Indonesier, Indonesierin verheiratet, kennen Indonesien. Deutsche, die dann sehr gerne Fernreise machen in die richtige Richtung, also nach Osten, ja, weit über Thailand, kennen vielleicht mal Bali. Ja, also im schlimmsten Fall kennt man Bali, man weiß aber nicht, dass Bali zu Indonesien gehört.
Ja, ja,
und
ja.
Dann, aber es gibt ja noch sehr viele, sage ich mal, noch so viele Deutsche, die dann entweder nur Reisen in Europa machen, ja, oder halt eben in der andere Richtung, nach Richtung Amerika, Südamerika machen, gibt's ja dann genügend, ne? Und dann, ja, das ist natürlich dann fehlende Anknüpfpunkte. Und dann noch dazu, ich habe halt gemerkt, was machen denn Deutsche in der Freizeit, ne? Außer Reisen. Sport gucken, Sport machen, ja?
Ja.
So, Fußball, Fahrradfahren, Formel 1 oder Tennis. Und davon gibt's halt keinen Sportler aus Indonesien, ne? So, das heißt, Indonesien ist vielleicht nicht relevant, ne? Also in Deutschland, wenn man nicht gerade wirklich Geschäfte haben oder wie gesagt, mit einer verheiratet ist oder wenn man dann einen Kollegen wie mich hat, ne? Auch mein Mann, also Henning, bevor er mich kennt, hat er überhaupt keine Ahnung über Indonesien.
Natürlich.
Ja, und die ganze Familie und ganz viele Kollegen von mir, wenn die mich nicht kennen würde, dann würden die dann auch nicht irgendwie indonesisches Essen probieren.
Na klar, ja. Und wenn ich das richtig gesehen habe, du beginnst deine Workshops oft auch mit einer kurzen Präsentation über das Land, richtig?
Genau. Das heißt, es ist so, dass wenn ich dann, also bevor wir anfangen zu kochen, halte ich eine kurze Präsentation über Indonesien, über indonesische Küche und natürlich genießt man dann währenddessen Snacks, ja, so die typisch indonesische Snacks. Und als ich dann die Workshop bei mir zu Hause mache, bei mir hängt ja diese große Landkarte von Indonesien und ich frage immer die Teilnehmer, war ein von euch schon mal in Indonesien? Und dann die meisten haben gesagt, ja, ich war schon auf Bali. Dann habe ich da immer den Challenge ausgesprochen. Finde mal bitte Bali in der Landkarte.
Ja.
Ja, meinst du, wie lange man dann braucht, bis überhaupt Bali gefunden hat, weil Bali ist wirklich nur ein kleiner Fleck.
Ja.
Ja? So, kannst du ja nachher auch probieren.
Oh. Das mache ich aber, wenn hier alles aus ist. Oh, weil du stammst von Java, richtig?
Ich stamme aus Java, genau. Java ist noch auch die Hauptinsel und das ist eigentlich auch tatsächlich gut so, weil meine Familie kommt aus Zentraljava. Ich bin aufgewachsen also mit javanischer Küche. Der Vorteil, in Java zu leben, ist einfach, dass als Hauptinsel hast du auch andere Kulturgruppe aus anderen Inseln, die nach Java kommen. Ja, das heißt, es gibt genügend, sag ich mal, nicht javanische Restaurants, wo man dann tatsächlich Küche aus Manado, Küche aus Sumatra, Küche aus anderen Regionen auch probieren kann. Weil ehrlich, ich meine, ich lebe in Deutschland seit 27 Jahren. Ich fliege nach Indonesien also ganz am Anfang einmal im Jahr, jetzt alle zwei Jahre. Ich besuche natürlich meine Familie. Meine Familie ist auf Java, ja. Und dann, da habe ich natürlich nicht die Gelegenheit, alle Inseln zu bereisen, ja, um dort das authentische Essen dort zu essen. Mittlerweile mache ich mal bewusst Reisen nach Indonesien, um in diese Insel nochmal zu kommen und dort das Essen zu probieren. Aber ja. Genau, so lernt man Indonesien auch kennen und dann auch vor allem die unterschiedlichen Geschmackprofile innerhalb von Indonesien. Ne? Ja. Weil, wie du gesagt hast, es gibt kein indonesisches Essen per se. So.
So. Na? Und jetzt kommen wir aber nämlich dazu.
Genau.
Indonesische Küche. Du hattest erzählt, die Regierung hat irgendwann mal einen Weg gefunden, einen Versuch gestartet, möchte man sagen, um die indonesische Küche zusammenzufassen mit den Big Five.
Ja.
Was sind die Big Five?
Vielleicht einmal kurz nochmal zurückspulen. Ja, das ist sozusagen, das stimmt schon, was du gesagt hast. Die indonesische Regierung, beziehungsweise das sind ja meistens Ministerium für, also Kultusministerium oder Ministerium für Tourismus und kreative Wirtschaft, die versuchen ja irgendwie so zusammenzufassen. Ne? Was ist das indonesische Essen und warum? Es ist einfach, Japan mit Sushi zu verknüpfen, Thailand mit Pad Thai oder Somtam, ja. Und was ist denn Indonesien, ja? So. Und dann man hat wirklich den Kopf zerbrochen, um zu gucken, ja gut, ich meine, wie groß ist denn Indonesien? Und vor allem die einzelnen indonesischen Regionen hat auch unterschiedliche, sag ich mal, Geschmäcker, ne? Also das ist wirklich unterschiedliches Essen. Du musst vorstellen, Indonesien besteht aus ungefähr 1300 Kulturgruppen, so Ethnien. Ja,
wow.
1300. Also es werden 700 Sprachen gesprochen in Indonesien.
Das ist noch ein großer Augenmoment gerade.
Ja, ja, das war wirklich so. Und ja, du musst halt vorstellen, in einer großen Insel, da leben auch mehrere Kulturgruppen mit ihren eigenen Esskulturen, eigene Gerichte und teilweise sogar endemische Zutaten. Ne? So, vielleicht hast du hier gesehen, ich habe ganz viele Bücher über indonesische Küche und dann, das sind halt noch nicht alles und jede Regionalküche hat auch mehrere Heroes-Gerichte sozusagen, ne? Und das war natürlich ja ein großer Challenge, ja? Also welche Gerichte repräsentiert eigentlich Indonesien, ne? In der vorigen oder in der vergangenen Ministeriumperiode gab es schon eine Bemühung, 30 ikonische indonesische Gerichte so zu.
30?
30.
Wow.
Erstmal 30. Sozusagen, wow. Okay, das sind ikonische Gerichte. Das heißt, es ist nicht indonesische Küche, sondern das 30 ikonische Gerichte aus Indonesien. Na, so natürlich Rinder, aber auch diese gelbe Reis und halt verschiedene Sachen. So 30, ja. Aber dann natürlich, 30 ist sehr viel. Ja. Ja? Und dann die Regierung danach hat dann sozusagen versucht, alles zusammenzufassen in diese ja, Big Five der indonesischen Küche, also Nationalgerichte. Ne? Ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht, weil zum Beispiel, also ich nenne erstmal diese fünf, ne? Das ist Nasi Goreng, gebrannter Reis, Sate, diese Spieße, gegrillte Spieße, Soto, ein Suppengericht, Rendang, ein karamellisierter Rindfleischcurry und Gado Gado. Die erste drei, also Soto, Nasi Goreng und Sate, das sind alle Oberbegriffe. Das heißt, das sind halt Gerichte, die auch relativ überall in Indonesien erhältlich ist, jedoch jeweils in ihre regionale Variationen. Ne? Das heißt, es macht schon Sinn, diese drei, sage ich mal, Gerichtarten als Nationalgerichte sozusagen halt zu nennen. Ne? Das macht Sinn. Rendang, deswegen kann ich nachvollziehen, dass es ein Nationalgericht ist, weil das ist auch überall erhältlich, weil Rendang kommt ja aus West Sumatra. Ne, West Sumatra, diese Minang-Kulturgruppe, die sind bekannt dafür, dass die gerne auswandern. Die wandern halt überall, also in Indonesien, ne? Und die bringen dann immer dieses Stück Heimat mit in Form von Kulinarik. Das heißt, sehr viele Auswanderer, die machen halt Padang-Restaurant auf in den neuen Ort, wo sie dann leben. Ja, und deswegen ist Padang-Restaurant relativ überall zu sehen in Indonesien und deswegen ist Rendang auch überall präsent. Ja, und Rendang ist auch international gesehen als ja eine der bekanntesten Gerichte Indonesien, eine der schmackhaftesten Gerichte Indonesien laut CNN in 2011 und 2017. Und deswegen Rendang. Und Gado-Gado, das ist eigentlich nicht anderes als blanchierte Gemüse, dann noch angereichert mit Proteine, entweder Tempeh, Tofu, gekochte Ei und so. Und alles vereint mit Erdnusssoße. Das hat eine philosophische sozusagen Symbolik, weil Indonesien bestehen ja aus, wie ich gesagt habe, 1300 Kulturgruppen und alles aber vereint, ne, als Indonesien und das ist halt mit der Erdnusssoße vereinst du dann diese einzelne Komponente in einem Gericht.
Oh, das geht mir so runter. Ich liebe alles sowieso mit Erdnusssoße, deswegen.
Ja.
Und du hattest so was Schönes gesagt zu Soto. Es gibt so ein schönes Wortspiel.
Genau.
Magst du das kurz erklären?
Genau. Ja. Also, ne, also Indonesien, großes Land, viele Kulturgruppen, viele Inseln, ne. Das heißt, es ist wirklich eine sehr diverse, sozusagen, Zusammensetzung, ne. Und Indonesien hat ein staatliches Slogan, also staatlicher Spruch, Bhinneka Tunggal Ika. Was bedeutet eigentlich so Diversität in einem? Also Indonesien besteht aus vielen verschiedenen, kleinen, unterschiedlichen Aspekten oder Kulturen. Und dann heißt es ja auf Englisch Unity in Diversity. Ja, und dann als irgendwann mal jemand über Soto recherchiert haben und wie viele Soto-Arten gibt es überhaupt in Indonesien, hat er dann daraus gemacht, Unity in Diverse Soto. Finde ich auch total witzig und total gelungen, ne?
Ja.
Weil letztendlich, was ist denn ein Soto? Soto ist ein Suppengericht, aber kein Eintopf, ne? Muss sein, einfach ist ein Suppengericht mit Einlage. Und je nachdem, wo du bist, aus welcher Region du bist, gibt es irgendwie Entweder mit Rindfleisch oder mit Hähnchenfleisch, entweder mit Kokosmilch oder mit klarer Brühe. Also entweder mit ganz vielen Spices, aromatische Spices oder halt ganz plain nur mit Knoblauch, Ingwer und Kurkuma. Ne? So, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, je Region. Aber wie gesagt, zusammengefasst, es ist einfach, Indonesien ist das Land der Soto. Dann kann man auch sagen.
Ja. Das klingt so, pass auf, ich glaube, ich muss jetzt mal vom Kuchen probieren.
Ja, natürlich.
Wir hier,
ja.
Genau. Ich nehme einfach ein Stück, ich nehme das einfach.
Ja, dann nehme ich einfach mit der Hand. Und
sicher, ich nehme das einfach mit der Hand.
So, sag nochmal, der ist jetzt so ein bisschen grünlich und ganz fluffig. Was ist nochmal die grünliche Farbe?
Die grünliche Farbe kommt aus Pandan. Und Pandan ist ein Gewächs, also heißt, glaube ich, auf Lateinisch Pandanus.
Mhm.
Und diese Blätter ist überall erhältlich in Südostasien. Also nicht nur in Indonesien werden die benutzt, sondern auch in Thailand oder in anderen südostasiatischen Ländern. Das hat so ein bisschen vanilliger Geschmack, aber halt so, also schon ein bisschen anders, gell?
Mhm.
So, und also diese Aroma ist es sehr beliebt in Indonesien, um Desserts zu machen.
Mhm.
Ne? Und eine klassische Kombination ist Pandan und Kokosmilch, deswegen gibt es auch diese Koko-Pandan, so dann als Geschmackrichtung. Und es eignet sich dann eigentlich sehr gut, um Chiffon-Kit zu machen. Es ist nicht mein originales Rezept, weil überall in Südostasien gibt es halt, also nicht so das, sondern so Singapur, Malaysia oder Indonesien gibt es halt diese Chiffon-Cake mit diesem Pandan-Geschmack.
Das ist wahnsinnig fluffig und leicht und ich werde jetzt mich auf das eine Stück beschränken, aber ich könnte durchaus.
Das ist nur Luft, das ist so lustig.
Es ist so fluffig und weich. Es ist ganz, ganz köstlich und auch ein ganz interessantes, mildes Aroma wieder.
Ja.
Also total zugänglich, ganz toll.
Ja.
Du hast gerade eben Gewürze erwähnt, wir reden viel über Kokosnuss, du hast Knoblauch erwähnt. Ich würde gern für diejenigen, die jetzt sagen, ich brenne, ich möchte mich ausstatten und ein paar so die wichtigsten, weiß ich nicht, 5 Grundzutaten mir mal zulegen. Hast du da einen Tipp? Was sollte man auf jeden Fall im Küchenschrank haben?
Also generell, ne, sage ich immer, dass die Seele der indonesischen Küche sind ja die Gewürze. So. In großen Teil, eher in der westlichen Teil der Indonesien, werden die Gewürze meistens so eine Gewürzpaste verarbeitet, bevor man das damit kocht. Ne? Das heißt, die Gewürzpaste wird dann zunächst hergestellt und der Hauptkomponente der Gewürzpaste, also der großen Anteil macht Knoblauch und Schalotten.
Mhm.
Knoblauch und Schalotten bildet sozusagen den Körper. Na, das ist ja auch Geschmackträger, deswegen das ist auch sehr wichtig, dass man dann in große Menge das auch nutzt, also nicht geizen. Also da stimmt wirklich viel hier viel. Ne? Also wenn man indonesisches kochen möchte, also gerade so die Gerichte aus Java, das muss wirklich dann auch ruhig mit Knoblauch und Schalotten sein. Aber kann ich auch sagen, also man braucht auch keine Angst haben für den Knoblauch, weil in den meisten Fällen werden ja die Gewürzpaste erstmal angebraten. So, und wenn diese Knoblauch und Schalotten und Ingwer und alles erstmal, keine Ahnung, 20 Minuten erstmal angebraten wird in kleiner Hitze, dann entfaltet sich dann ein ganz anderer Aroma, ganz anderer Geschmack, alles wird ein bisschen karamellisiert, ein bisschen süßlicher und der Geschmack von Knoblauch wird nicht mehr so streng.
Ja.
Und ich glaube, das irritiert manche Deutsche, oh, so viel Knoblauch und so, aber das ist wirklich ganz anders, als wenn man hier zum Beispiel Knoblauch bei einer Tzatziki oder ne, so in andere Gerichten, wo die Knoblauch wirklich roh sind.
Ja.
Und der Sinn von dieser Anbraten von Gewürzpaste ist nämlich, um diesen rohen Geschmack zu entfernen.
Ja.
Ja. Und deswegen, also wie gesagt, der Hauptzutaten der Gewürzpaste sind Knoblauch und Schalotten. Ne? Ich würde auch nicht empfehlen, Schalotten mit Zwiebeln zu ersetzen, weil das hat natürlich einen ganz anderen Geschmack. Nicht empfehlen.
Mhm, ja.
Genau. Das heißt, lieber die normale, so Bananenschalotten oder so, die man dann auch im Supermarkt heutzutage schon oft kaufen kann, das unbedingt nutzen. Und dann je nachdem, was man dann kochen möchte, kann man dann erweitern. Ne? Entweder mit Galganwurzel, mit Zitronengras. Also Salz, Pfeffer erwähne ich nicht als Zutaten, weil das hat ja jeder zu Hause.
Hoffentlich.
Ne? Aber also ich glaube, Knoblauch, Schalotten, Chili teilweise, wenn man schärfer mag, Galganwurzel, Zitronengras. Das sind ja einfach Sachen, die man dann in Asialaden auch kaufen kann. Ne? Also, ja. Und ja, alles andere, man kann ergänzen, wenn man eine gelbe Gewürzpaste machen will, dann genau, fügt man Kurkuma hinzu, zum Beispiel. Ne? Wenn man dann eher, ja, also Kurkuma und Ingwer ist auch immer so eine klassische Kombination, ne? Das ist zum Beispiel Sotto, diese Suppe.
Ja.
Ne? Die Sotto aus Java, die sind meistens, oder aus Ost-Java, das sind halt diese gelbe Sotto, die Gewürzpaste ist aus Schalotten und Knoblauch, Ingwer, Kurkuma und Kamirinüsse. Also, das ist so eine Art, ja, es sieht aus wie Macadamia, aber Lichtnüsse heißt es, glaube ich, hier.
Ah, ja.
Genau,
ja.
Lichtnüsse, genau. Das kann man auch kaufen, aber kann man auch skippen. Also das muss man nicht machen. Oder man kann dann mit Pinienkerne ersetzen oder Macadamianüsse ersetzen. Genau, das gibt halt ein bisschen Cremigkeit, ne?
Mhm.
Genau, und das ist halt die gelbe Gewürzpaste zum Beispiel. Das kann man dann auch für verschiedene Sachen einsetzen, ne? Und gibt dann nochmal die rote Basis-Gewürzpaste. Das wäre dann Knoblauch, Schalotten, Kamillennüsse und Chili. Ja, mhm. Und das kann man dann auch für Nasi Goreng zum Beispiel machen. Ja, also
ja.
Das sind halt, wenn man dann diese Gewürzpasten ein bisschen so kennenlernt und kann man eigentlich sehr flexibel einsetzen.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Also zum Thema Gewürze muss ich aber auch sagen, dass man überhaupt nicht scheuen soll, auch küchenfertige Gewürzpaste aus Indonesien zu verwenden. Ne? Weil, also Marin damals hat gesagt, ja, Gewürzpaste ist ja nur für Leute, die nicht kochen kann, ne? Weil sie natürlich vergleicht mit dieser bestimmte Pulvertüte aus dem Supermarkt, ja. Und ich muss aber erklären, das ist was ein ganz anderes Konzept ist, sozusagen, weil was in dieser fertigen Gewürzpaste ist, sind ja eigentlich nichts anderes als Knoblauch, Schalotten, Chili oder andere Zutaten, die dann schon nach Rezepten schon vorgekocht ist, also natürlich erstmal vorgekocht, um haltbar zu machen, aber auch um diesen Prozess der Anbraten, um diese Aroma zu bekommen, einfach zu kürzen. Das, wenn man Zeit hat, natürlich kann man dann auch alles vom Scratch machen, die Gewürzpaste, ja. Ich, in meine Kochworkshop lernen die Teilnehmer auch selbst Gewürzpaste zu machen. Aber ich selbst, ehrlich gesagt, ich habe nicht immer die Zeit und die Muße, erstmal die Gewürze alles einzukaufen. Das Ganze zu schälen, abzuwiegen und so weiter. Und dann, das hat nichts damit zu tun, ob du kochen kannst oder nicht. Wir sind keine Köche im Restaurant. Wir kochen für zu Hause. Dann nimmt man doch einfach einen Weg, die uns einfach einfacher macht. Und man braucht nicht irgendwie, also ich weiß nicht, für mich leckeres Kochen hat wenig mit Ego zu tun. Ja, also das nach dem Motto, oh ja, ich koche alles nur frisch, ohne Gewürzpaste. Wenn man Zeit hat, Muße hat, gerne mach, bitteschön. Ja? Aber warum, sozusagen, wenn jemand tatsächlich vielleicht, oh, ich kann nicht so gut kochen oder ich will einfach die Zeit nicht aufwenden für diese ganze Vorbereitung. Warum soll ich nicht diese gute Gewürzpaste direkt aus Indonesien nehmen? Natürlich gibt es Unterschiede der Qualität. Ich verwende bestimmte Gewürzpaste-Marken. Die ist wirklich Premium, das ist wirklich qualitativ hochwertig und meine Meinung nach, das schmeckt dann am nächsten zu die indonesische Gerichte, die ich in Indonesien probiert habe. Die ist relativ teuer, aber es ist mir natürlich wert, weil wie oft koche ich das, mit der Gewürzpaste und für mich ist es halt wichtig, dass es einfach gut schmeckt. Die gibt's leider in Deutschland noch nicht so oft, ne? Das heißt, ich habe das immer wieder mitgebracht aus Indonesien. Vielleicht kann ich ja dann die Leute hier in Deutschland mehr überzeugen, dann das zu nutzen. Und dann kann ich die Importeure nochmal wiederum überzeugen, mehr zu importieren. Dass es dann auch hier gibt, dass die Leute hier auch nutzen kann und somit einen hochwertigeren Geschmack auch zu Hause zu bereiten kann.
Das wäre doch was. Das ja. Wäre doch was. So, und Jetzt möchte ich überleiten zum Schocker dieses Interviews, denn du konntest nicht kochen, bis du nach Deutschland gekommen bist. Und das ist nicht zu glauben. Das ist wirklich nicht zu glauben. So, und der zweite Schocker kommt später. Das ist jetzt ein kleiner Teaser, aber der erste Schocker ist, du konntest gar nicht kochen. Und das hat auch einen Grund.
Ja, also ich bin ja nach Deutschland gekommen mit 21. Davor habe ich dann in Indonesien gelebt. Und wie du weißt, in Indonesien isst man halt viel lecker, aber auch vor allem günstig lecker. Ne? Das heißt, es gab tatsächlich für mich damals keine Notwendigkeit, kochen zu können. Ne? Also warum? Ich bin mit 15 ausgezogen von Elternhaus, weil ich dann zweck bessere Bildung in ein Internat umziehen musste. Und dort hat man natürlich auch das Essen direkt zur Verfügung gestellt. Ne? So. In der gleichen Stadt, nach der Highschool, bin ich zur Uni gegangen und da habe ich dann in einer WG gewohnt. Und Yogyakarta, das ist die Stadt, wo ich dann studiert habe, das ist auch bekannt als Studentenstadt. Das ist einfach alles günstig.
Yeah.
Also keine Koch zu Hause. Also die sind ja auch alle andere Studenten, die in einer WG wohnen. Entweder bestellen die regelmäßig irgendwas, die dann irgendwie nach Hause geliefert wird. Oder du gehst einfach essen. Du gehst Frühstück, Mittagessen und Abendessen immer auswärts, weil es einfach nichts kostet. Ne? So, warum soll ich dann irgendwie kochen können? Es gab keine Notwendigkeit, wie gesagt. Und keine von meinen Studenten, Freunde damals konnte aber kochen. Ja.
Ja.
Braucht man nicht zu kochen. Genau. Und dann kam ich ja dann nach Deutschland mit 21. Ja. Und habe ich erst mal festgestellt, du kannst nicht ständig essen gehen hier in Deutschland, ne? So, dass selbst ein Imbiss kostet ja auch vor 27 Jahren schon, keine Ahnung, damals 7-8 Euro oder so, ne? So, das ist, also auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass ich dann doch irgendwann mal lernen muss zu kochen. Ich hatte damals tatsächlich Glück, dass mein Ex-Freund damals, der konnte kochen. Das heißt, der hat für uns viel gekocht, was ja auch gut ist. Ja, und ich habe auch von ihm so ein paar Sachen beibringen lassen. Aber ich war halt zu der Zeit auch in der Phase, wo ich dann denke, naja, gut, indonesisch kochen oder indonesisches Essen, das kann ich ja, wenn ich nach Indonesien Urlaub machen. Ne? Also ich bin eher neugierig auf die Küche hier in Europa oder in Deutschland. Das heißt, ich habe sehr viel probiert von alles andere aus indonesisch. Ja, ich habe innerhalb von 2 Jahren 10 Kilo zugenommen. Weil ich einfach alles gekauft habe, gegessen habe. Ne? So. Und du weißt ja, zum Glück ist ja in Deutschland auch sehr viele unterschiedliche Küche gibt, ja. Das heißt, also von Italienisch bis zu Türkisch und alles ist da, ja. Und das hat mich dann eigentlich eher zu einem Zeitpunkt in meinem Leben gebracht, wo ich gedacht habe, naja gut, ich lerne halt einfach zum Beispiel Italienisch zu kochen oder Libanesisch zu kochen, irgendwann mal auch Indisch zu kochen, ne? Aber indonesisches Kochen, vielleicht, weil ich gedacht habe, okay, das kann ich, wenn ich nach Indonesien fliege und dort das Essen genießen. Aber manchmal habe ich auch vielleicht unbewusst auch Angst, dass ich dann, was ich koche, indonesisch ist nicht das Gleiche, wie ich dann indonesisch schmecken würde.
Ja.
Das heißt, auch ein bisschen Hemmung war dann auch dabei, ein bisschen Angst ist es dabei, dass ich dann später vergleiche und dass ich selber enttäuscht bin von mir selbst, ja. Deswegen, ja, aber dann ist auch okay. Dann habe ich dann, wie gesagt, viel Italienisch zum Beispiel gekocht, weil damals mein Ex-Freund hat in einem Restaurant gearbeitet, italienisches Restaurant, da bin ich befreundet, auch mit der Besitzerin. Die hat mich sehr viele Sachen Italienisch natürlich beigebracht, ne? Und das heißt, ich habe sehr viel Italienisch auch gekocht in der Vergangenheit. Genau, dann kam das mit dem Backen, ja, dass ich dann wirklich auch sehr viel gebacken habe. Ja, und dann habe ich dann ein bisschen vernachlässigt mit dem indonesischen Kochen.
Das ist nämlich der zweite Schocker, ne, dass, also wir sitzen hier und du bist für mich wirklich die Königin des indonesischen Kochens und dass das echt wirklich vor kurzer Zeit erst in dein Leben getreten ist. Und es gibt so eine tolle Story, wie das passiert ist. Und da spielt ein besonderer Mann, dein Mentor, darf ich sagen, eine ganz besondere Rolle. Kannst du erzählen, wer das ist und wie der in dein Leben getreten ist?
Genau, und zwar, ja, also 2020 kam ja die Pandemie, ne? So, und kann man halt nichts machen, außer zu Hause zu bleiben, ne? Und so ging auch ein gewisser William Wongso. William Wongso ist eine Legende in Indonesien, ne? Also der ist wirklich, der ist zwar keine klassisch gelernte Koch, er hat sich selber auch alles beigebracht, hat auch viel gebacken, auch, hat auch ein oder andere Backausbildung in Deutschland genossen damals. Und William Wongso war sehr anerkannt, dass er die indonesische Küche im Ausland aktiv promote. Ne? der reist mit dem Präsidenten irgendwo, gibt dann irgendwie Stadtbankett und dann, ne, oder gibt dann auch so eine Art Kurse, wenn er dann zum Beispiel nach Le Cordon Bleu in Frankreich, also in Paris, dann kommt, genau, ne, als Gastlehrer sozusagen. Auf jeden Fall ein sehr anerkannter Mann. Jeder Indonesier kennt ihn. Und er hat ja meistens, sagen wir mal, vielleicht 80% von seiner Zeit mit Reisen verbracht. So, während der Pandemie natürlich auf Null.
Natürlich.
Ne? Auf Null. So, und ihm war langweilig. Da hat er dann angefangen, Instagram-Live-Shows, also Live-Streaming zu machen. Er hat sozusagen viele von seinen Bekannten in Ausland eingeladen, Gast zu sein in seine Sendung. Und ich habe immer wieder verfolgt und habe dann irgendwie schlaue Kommentare geschrieben und so. Und dann irgendwann mal ist er auf mich aufmerksam geworden. Ich habe eine Frage gestellt und hat er dann gesagt, ja, lass uns aber telefonieren. So, und dann haben wir telefoniert. Und wenn ich meine Telefonie, ist natürlich Videotelefonie. Und dann hat er dann irgendwie auch angerufen, haben uns kennengelernt, hat ihn gefragt, hat er dann in meinem Instagram die ganze schöne Kuchen gesehen und hat gesagt, ja, bist du Pastry-Chef? Nein, nein. Wo hast du das gelernt? Gar nicht. Wir haben zu Hause gelernt mit Büchern. Ah ja, okay. Und dann habe ich dann sozusagen viel auch mit ihm was gemacht, bis er dann gefragt hat, kannst du eigentlich Indonesisch kochen? Und ich war so, also mir war so peinlich, also ich konnte wirklich im Boden versinken, weil ich dann antworten muss, na, nicht so wirklich, ja, so. Dann hat er dann nur einen Satz gesagt, so nach dem Motto, als Indonesierin musst du eigentlich auch Indonesisch kochen können. Ja, und das ist so ein Satz, der werde ich nie vergessen. In meinem ganzen Leben.
Das ging ins Herz, ja.
Und dann, ja, und dann irgendwie hat er mich auch so inspiriert, aber er war auch so geduldig, er hat mir dann auch sein Wissen geteilt, er hat mich dann Rendang beigebracht mit Videocall, ne? So hat er dann alle 1,5 Stunden angerufen, und wie weit ist das Fleisch jetzt, ne, zum Beispiel. So, auf jeden Fall, er war eine Inspiration für mich, und er hat auch mit der indonesischen Küche, sag ich mal, angefangen, auch als er 50 war. Ne? Also das heißt, klar, jetzt ist er schon über 77, ja, aber das heißt, über 27 Jahre Erfahrung, aber auch erst etwas später.
Ach.
Ja? Das inspiriert mich auch so nach dem Motto, ja gut, ich meine, es ist nie zu spät, irgendwas zu machen.
Ne? Das ist ja toll.
So, ja, ja.
Ja.
Weil er hat, wie gesagt, in der Vergangenheit halt mehr gebacken, hat eine Bäckerei auch gehabt in Indonesien, ne, so. Aber das mit dem Promoten der indonesischen Küche hat er dann wirklich erst ungefähr mit 50 angefangen.
Das seid ihr beide so. Ja ganz parallel. Erst backen und jetzt genau. Indonesische Küche promoten.
Tatsächlich, das war so. Und deswegen, irgendwann mal hat er mich auch eingeladen, Gast in seiner Instagram-Live-Show mitzumachen. Und am Anfang habe ich natürlich was Deutsches gekocht, ja, nämlich das war irgendwie im noch Anfang Juni, das heißt, ich habe noch Spargel gekocht mit grüner Soße.
Haha, natürlich.
Und Apfelstreusel, ne, das war was Deutsches, was ich gesagt habe, das ist, was ich kann, ne, so. Genau, und der war aber begeistert von der Qualität, wie ich dann so gemacht habe, weil das war alles live, ne, das war ja Live-Show. Und dann habe ich nochmal gefragt, ja, wenn du dann Lust hast, können wir dann noch weitermachen. Und hat er gesagt, klar, mach ein Konzept. Ja, und dann können wir besprechen. Da habe ich dann gesagt, okay, ich kann aber nur backen. Ja, ist doch kein Problem. Das ist für mich wie eine Reise zurück in der Vergangenheit, hat er gesagt. Ja, dann habe ich dann gesagt, okay, ich weiß, dass du als Konzept hast ein Rezept verschiedene Produkte. Und das machen wir dann auch jetzt in der Backsendung. Das heißt, ein Teigarten, ja, und dann mindestens 2 Rezepte in 3 Tage. Das war wirklich Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, das heißt, Baking 1, 2, 3. Ein Teigart, mindestens 2 Rezepte in 3 verschiedene Darreichungsformen. Angefangen von Mürbeteig, Brandteig, Hefeteig, ja.
Intens.
Genau. Und das war ganz, ganz schön, ja. Und, aber wie gesagt, also ohne ihn wäre ich dann eigentlich nicht so, wie ich jetzt bin.
Ja. Was ich so witzig finde, ist, du hast angefangen mit ihm zusammen, indem du deutsche Küche Indonesiern beigebracht Richtig. Hast mit grüner Soße ja. und mit den Teigen. Ja. Und dann hat es sich jetzt komplett geswitcht und jetzt bringst du die indonesische Küche nach Deutschland.
Genau.
Das fand ich so witzig.
Ja.
Ja, großartig. Ja. Großartig.
Ja, irgendwie hat es diese, also das ist wirklich ein Turning Point für mich, ne? Das ist wirklich so 2022, also auch, ne? Also klar, Pandemie war keine schöne Zeit, aber hat auch was gebracht für mich persönlich.
Ja, es hat euch zusammengebracht über die Kontinente.
Genau.
Es ist wirklich Magie. Genau. Es ist Schicksal. So sollte es sein. Ne?
So sollte es sein, ja. Genau. Und ich bin dann wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich habe tatsächlich realisiert, wenn ich jetzt zurückblicke in diese, ich sag mal so, die letzten 3 Jahre, ne, wie viele Deutsche, die ich dann sozusagen hoffentlich mal glücklich gemacht habe, mit den indonesischen Gerichten, die ich dann zubereitet oder die wir zusammen zubereitet haben. Ne? Und das erfüllt mich sehr.
Das verstehe ich so gut. Also mich hast du sehr glücklich gemacht jetzt schon. ich möchte mit dir natürlich auch ein bisschen über Frankfurt sprechen.
Ja.
Wir sitzen hier ja in Hattersheim vor den Toren der Stadt, genau. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, weil ich die so witzig fand. Als du nach Deutschland gekommen bist, du bist ja erst nach Karlsruhe gegangen zum Studieren.
Mhm.
Und ich hatte dich gefragt im Vorgespräch, was du gewusst hast über Deutschland vorher. Und der eine Fakt, den du gewusst hast, hat mich auch von den Socken gehauen. Kannst du kurz erzählen, was es war?
Ja, genau. Und das stimmt. Das war eigentlich tatsächlich witzig, weil also meine Eltern in Indonesien hat ein Elektrofachgeschäft und wir verkaufen auch Kassetten, so Musikkassetten. Ne? Und es gab ja natürlich Kassetten mit der, sag ich mal, Original zum Album, zum Beispiel von Madonna oder von George Michael, ne? Damals zu der Zeit, ne? So vor 35 Jahren. Und da kam manchmal der Verkäufer von dieser Kassetten zu uns, also wollen ja, dass wir das weiterverkaufen. Und wenn wir sagen, gut, aber der Originalalbum ist immer zu teuer und man hat ja manchmal nur 1, 2, 3 Hits oder so und nicht die ganze Alben, ja. Und dann hat der Mann immer gesagt, ja, aber wir haben hier eine Greatest Hits, ja, Greatest Hits. Und das ist sogar von Coverband aus Deutschland.
Haha!
So. Also das heißt, Coverband aus Deutschland ist ein Qualitätsmerkmal. Und ich habe dann auch das war sozusagen, wo ich dann das Wort Deutschland überhaupt, ne, also in meiner Kindheit je gehört habe und was hängen geblieben hat, ne, also komischerweise keine andere Persönlichkeit, ja?
Ja.
Aber tatsächlich Coverbands. Und natürlich zu der Zeit war ja zum Beispiel Modern Talking.
Natürlich.
Ganz groß in Indonesien, Alpha Phil, ganz groß in Indonesien, Milli Vanilli, sowohl der Duo als auch the real Milli Vanilli war ja dann groß in Indonesien, aber dann am Anfang habe ich halt irgendwie nicht so wirklich, oder Scorpions, ne, nicht so wirklich so realisiert, ne, so das ist, ja, aber dann, als ich dann nach Deutschland kam oder in den letzten Jahren, habe ich natürlich auch verstanden, hier in Deutschland wird jeder Film auch gedubbt. Ne?
Ja.
Also in Indonesien hast du halt das Original mit indonesischen Untertiteln.
Ah.
Es wird nicht gedubbt.
Ah.
Ja.
Ich finde synchronisierte Filme gucken mittlerweile furchtbar.
Also
aber es ist Geschmackssache.
Das erklärt aber auch, also weil, weißt du, als ich dann nach Deutschland kam, habe ich ja, oder bevor ich dann nach Deutschland kam, habe ich ja einfach nur gedacht, na, also Deutschland, Land der Weiße, alle Weiße sprechen Englisch.
Mhm.
Ne? So. War natürlich eine andere Tatsache, als ich dann hier angekommen bin,
ja.
Aber das erklärt auch, klar, es gibt in Indonesien sehr viele Leute, die eher in Englisch können, weil die sind halt gezwungen, auch die englische Filme, Musik und so halt zu hören, ohne dass es dann synchronisiert in der Landessprache. Wenn du in Deutschland alles in Anführungszeichen auch nur so hört, dann für bestimmte Leute, die dann wahrscheinlich keine sonstige Notwendigkeit, zum Beispiel wegen der Arbeit und so, Englisch lernen zu müssen, warum?
Sicher.
Kann ich auch verstehen, ja?
Ja.
So. Und ja, aber das war dann sozusagen halt relativ witzig, wo ich dann gesagt habe, okay, es gibt wirklich sehr viele gute Coverbands aus Deutschland.
Ja!
Und dass Deutschland wirklich dann auch so gut für Musik, Elektromusik und alles dann, ja, also das habe ich dann, also erst später hier, aber das mit dem Coverband, da war ich dann 12 oder so.
Coverbands in Germany, das habe ich noch nie gehört. Das hat mich sehr begeistert. Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Und du hattest auch im Vorgespräch gesagt, dass, klar, Frankfurt ist eine ganz internationale Stadt.
Ja.
Ne, das begeistert dich auch sehr. Jetzt ist aber die Frage, findest du, und wenn ja, wo findest du sonst noch Indonesien in Frankfurt?
Ja, als ich nach Deutschland kam, war ich hier, wie gesagt, als erstes in Karlsruhe.
Ja.
Karlsruhe ist Studentenstadt. Da gab es natürlich dann auch eine, sage ich mal, relativ große indonesische Studenten-Community. Ne? Und zu der Zeit, wo ich dann da war, das war ja vor 25 Jahren, gab es halt in Karlsruhe schon nicht so unbedingt so indonesische Restaurants überhaupt. Ne? Also das, zu der Zeit gab es auch nicht so viele indonesische Produkte wie jetzt. Ne? Die Asialaden verkaufen nur chinesisch, japanisch, ja, Thai, Zutaten. Mhm. So. Dann bin ich nach Frankfurt gezogen, irgendwann mal in 2003 zum ersten Mal wegen meines Praktikums in Frankfurt. Da auch zu der Zeit war ich nicht so wirklich in Anführungszeichen interessiert, ne, indonesische Restaurant und so halt zu suchen, weil das Thema war für mich damals auch noch nicht so relevant. Ja, und ich bin zufrieden mit meiner europäischen Küche sozusagen, ne. Dann von Frankfurt bin ich nach Wiesbaden erstmal umgezogen, bevor dann vor 13 Jahren wieder hier in Frankfurter Gegend. Es gibt tatsächlich auch eine relativ große Community von Indonesiern und auch der Generalkonsulat für Raum Mitte bis zu Deutschland ist ja in Frankfurt.
Ne? Ah, okay.
Genau, es gibt eine Generalkonsulat der Republik Indonesien in Frankfurt und die machen tatsächlich dann auch ab und zu mal Veranstaltungen, ne? Natürlich für die indonesische Gemeinde hier in Frankfurt, sei es nationale Feiertag, dieser Unabhängigkeitstag oder religiöse Feierlichkeiten wie Weihnachten oder Ramadan. Ne? Die machen schon so was zusammen. Das ist ein gewisse Community gibt es zwar, was es trotzdem nicht gibt, ist natürlich indonesische Restaurant oder beziehungsweise es gab mal welche, dann habe ich gehört, die waren dann geschlossen oder irgendwann mal betreiben das nicht mehr und ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Podcast aufnehmen, gibt es nur ein, sage ich mal, ich würde sagen Imbiss innerhalb von einer Food Court, das ist incorrect, Food Court in der Mainzer Landstraße, das heißt Indonesia Express und das ist wirklich, wirklich gut. Also ich kann wirklich auch sehr mit gutem Gewissen empfehlen, weil das Essen dort ist wirklich gut. Das ist halt kein Restaurant. Ne? Das ist nach wie vor kein Restaurant. Wenn man dann irgendwie für einen schnellen Imbiss vorbeikommt, also die Gerichte ist wirklich lecker und ich glaube, die liefern auch. Die machen auch vielleicht auch Catering, muss man noch anfragen. Aber, also ich kann wirklich empfehlen. Aber ansonsten, so wie ich weiß, gibt's halt nicht so viele hier, ne, in Rhein-Main-Gebiet sowieso nur das Indonesia Express. Ich glaube, in Raum NRW, das sind dann ein paar. In München gibt's zwei, Stuttgart eins, aber Frankfurt leider gibt's halt nur, ja, das Indonesia Express. Was man aber empfehlen kann, ist, wenn man weiß, dass es eine Veranstaltung von der indonesischen Konsulat oder indonesische Gemeinde gibt, wie zum Beispiel eine Indonesian Frankfurt Festival oder ein Food Bazaar, ne? Also da kann ich empfehlen, aber dahin zu gehen. Meistens in Frankfurt findet das statt in, wie heißt es nochmal, dieser Platz in der Nähe von Leipziger Straße.
In Bockenheim Warte, ja.
Genau, in Bockenheim Warte findet dann im Sommer ein oder zweimal so eine Art Veranstaltung statt. Und dort kann man dann auch die indonesischen Leckereien auch genießen. Genau, muss man dann aufpassen, wann das ist. Und wenn man gerade Zeit hat und findet gerade parallel was statt, einfach mal besuchen. Das lohnt sich, weil es ist meistens auch nicht nur Essen gibt, sondern auch kulturelle Veranstaltungen wie Tänze oder man kann auch die handwerkliche erzeugen, wie zum Beispiel Batik oder andere Sachen dann auch sehen und erwerben.
Fantastisch. Also ich empfehle, jeder, der kann, nehmt euch die Zeit und geht hin. Es ist wirklich traumhaft. Zum Abschluss möchte ich vielleicht einen Blick ein bisschen in die Zukunft werfen mit dir. Was steht denn jetzt für dich als nächstes an mit Anditas Culinary Inspiration?
Also, ja, ich arbeite ja nach wie vor in einem deutschen Unternehmen. Das heißt, das ganze Thema an dieses Culinary Inspiration ist natürlich eine Nebengeschichte. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß dabei zu machen.
Das merkt man.
Genau, und das ist, glaube ich, irgendwas, was mich dann sehr erfüllt. Ich biete dann, wie gesagt, die Kochworkshop regelmäßig und nehme auch sehr gerne private Anfrage an. Ja, das heißt, wenn ihr Geburtstag feiern möchte, also nicht als Catering, sondern als Event, als Koch-Event, weil das hat tatsächlich 2, 3, 4 Leute schon gemacht, oder Familien-Event, ne, so, keine Ahnung, so bis 10 Personen, so, das wird dann eine sehr intime Veranstaltung, also kann gerne dann auch jederzeit nachfragen, falls es zeitlich passt, mache ich gerne ein Angebot. Ansonsten im Sommer, in der Sommerferien, werde ich nach Indonesien reisen. Und da nehme ich dann auch eine Familie mit, die dann zum ersten Mal nach Indonesien fliegen. Da bin ich mal gespannt, was ich dann sozusagen für eine Reise zusammenstellen kann für sie. Und weil ich hier dann länger bleibe, als die Familie, die nur 3 Wochen da bleiben möchte, plane ich auch jetzt tatsächlich andere Insel zu bereisen. Ich habe noch keinen genauen Plan, aber mein Wunsch wäre dann nach Sulawesi zu gehen, nach Süd-Sulawesi und Nord-Sulawesi. Und wenn es zeitlich und von Budget auch sozusagen alles erlaubt, dann auch nach Kalimantan, das ist Borneo. Ne? Das ist für mich wichtig im Rahmen von in Anführungszeichen Weiterbildung, ne? Dass ich dann auch die Kulinarik dort selbst erleben kann und selektieren kann, kuratieren kann, was könnte dann für Deutschland interessant ist, weil vielleicht ist nicht alles interessant für Deutschland. Ne? Also je nachdem, ich muss natürlich auch die Geschmäcker der Deutschen auch ein bisschen berücksichtigen, ne? Oder die Texturen oder vielleicht. Ne? So, das sind ja auch alles unterschiedliche Präferenzen. Ne? So, und genau, das ist dann das, was ich mir wünsche. Und dabei ist der Wunsch auch, das Ganze dokumentarisch irgendwie auch mit zu filmen. Mein größter Wunsch oder mein größter Traum ist ja dann, dass ich irgendwann mal eine sehr schöne kulinarische Reisedokumentation machen kann. Also das heißt, wenn irgendwelche Zuschauer, die dann auch, sage ich mal, professionell Film machen möchte,
ja, ja.
Also dann genau, kann sich dann gerne melden bei mir. Vielleicht finden wir dann irgendwas, das ist irgendwie für beide Seiten auch, sage ich mal, Vorteile bringen. Und Indonesien ist ein Riesenland, wunderschön landschaftlich und kulinarisch sowieso.
Ja,
das ist genau, und das ist dann erstmal dieses Jahr, ne? So das, also ich glaube, so langfristig zu planen, ist es für mich sehr, sehr schwierig. Ja, aber wie gesagt, ja, also diese Reise und Reisedokumentation und so, das bleibt dann irgendwie mein Traum. Genau.
Ich sehe diesen Traum vor meinem inneren Auge Wirklichkeit werden. Du bist dabei, die indonesische Küche nach Deutschland zu bringen. Und ich kann mich nur bedanken im Namen der Nation, weil wir haben bis jetzt wirklich etwas verpasst und du änderst das gerade. Und wenn das Mikro jetzt gleich aus ist, werde ich weiter snacken. Anita, ich danke dir so sehr für dieses Festmahl und für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ich bin diejenige, die zu danken hat, Marie, weil ich dann wieder diese Plattform habe, um mehr Leute zu erreichen und mehr Leute glücklich zu machen mit der indonesischen Küche und auch Wissenswertes über Indonesien. Ja, und es gibt sehr viel zu entdecken. Ich würde mich freuen, wenn viele Zuhörer dann auch die Reise mit mir nach Indonesien, sowohl virtuell, aber auch hier kulinarisch in Deutschland oder vielleicht in Indonesien.
Auf alle Fälle. Dankeschön.
Ich danke dir.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Anita auch so viel Spaß und vor allem so viel Appetit auf die indonesische Küche gemacht wie mir. Wie immer findet ihr alle Links und eine schriftliche Zusammenfassung auf Deutsch, auf Englisch und dieses Mal auch auf Indonesisch auf www.globalvillage069.de. Das ist für alle, die dem Gespräch auf Deutsch vielleicht noch nicht so gut folgen können und die Infos nochmal nachlesen möchten. Wenn ihr Feedback habt oder Anregungen oder Vorschläge für GästInnen, dann schreibt mir immer gern an kontakt@globalvillage069.de oder bei Instagram. Und noch eine Bitte in eigener Sache zum Schluss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter und am allerwichtigsten, abonniert den Podcast und lasst mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Denn das hilft sehr dabei, dass auch andere auf Global Village 069 aufmerksam werden und mit uns auf Weltreise durch Frankfurt kommen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.